Bevor es hier gleich losgeht, bei Audible findest du noch viele weitere tolle Geschichten. Alle Audible Original Podcasts sowie 2 Hörbücher gibt es kostenlos für dich. Einfach audible.de/podcast besuchen und los geht's.
Kulte nehmen keine schrägen, komischen Freaks. Kulte wollen die Besten. Kulte achten natürlich sehr, sehr stark darauf, dass sie ganz besondere Persönlichkeiten in ihre Gemeinschaft reinlassen, weil das natürlich wieder eine wahnsinnig gute Außenwirkung hat.
»180 Grad«, eine Serie über Menschen, die ihr Leben um 180 Grad gedreht haben, um positiv die Welt zu verändern. Eine Produktion von Audible in Zusammenarbeit mit der gemeinnützigen Spendenplattform betterplace.org. Heute tauchen wir in die Welt der Sekten und Kulte ein. In eine Welt mit Dogmen und Regeln, viel stärker als alles, was wir aus dem gewöhnlichen Alltag kennen. Wer diese nicht befolgt, wird bestraft. Aber wie funktionieren diese Mechanismen, mit denen sich Menschen anderen ermächtigen? Und wer ist dafür anfällig? Sind es nur labile und schwache Persönlichkeiten, die sich einer Sekte anschließen? Ist jeder gefährdet und vielleicht gerade die, die am lautesten schreien, ich doch nicht? Dafür treffen wir heute einen Experten auf dem Gebiet Sekten und Kulte. Als Psychologe hilft Dieter Roman Betroffenen und ihren Angehörigen beim Ausstieg. Dass das nicht so leicht ist, weiß er aus eigener Erfahrung. Er selbst war nämlich mal Mitglied einer Sekte. Diese Mitgliedschaft sollte sein Leben um 180 Grad verändern. Die Sekte, der er angehörte, nennt sich die Kinder Gottes. Sein wahrscheinlich ehemals prominentestes Mitglied ist der Schauspieler Jacqueline Phoenix, der in die Sekte reingeboren wurde. Die Sekte hat verschiedene Praktiken, die Dieter Roman miterlebte.
Kinder Gottes gehen in öffentlichen Plätzen und machen Skits, also Theatervorführungen, die Bedeutung haben. Oder machen Musik und man tanzt dazu und dafür gibt's Geld. Stell dir vor, du bist ein Kind Gottes, eine Frau, neu, und ich bin dein Leiter und wir gehen abends dann wieder in unsere Kolonie und ich rede dann mit dir und sage, sag mal, ist dir dieser Mann aufgefallen, der da jetzt schon den zweiten Tag da ist und dich die ganze Zeit anschaut? Und du sagst, nö. Dann sagt er, ja, vielleicht kommt er morgen wieder, pass einfach drauf auf. Der kam tatsächlich wieder, war ziemlich fixiert auf dich und an diesem Abend sagt dann dein Leiter, der ist hungrig nach Liebe. Nach Gottes Liebe. Und du sagst das mal als Neuling, als Frau, ja, vielleicht sollte ich mit ihm reden. Na, der Reden wird nicht genug sein, sag ich dann als Leiter. Ich glaube, der braucht dich ganz. Du bist quasi das Gefäß Gottes, mit dem du ihm die Liebe Gottes zeigen kannst. Jetzt sagt die Frau, nee, das mache ich nicht. Und jetzt geht's los. Glaubst du an Jesus Christus? Du musst ja sagen, sonst wärst du nicht in der Gemeinschaft. Glaubst du, dass Jesus Christus geschlagen, belogen, bespuckt, gequält, gefoltert wurde und ans Kreuz genagelt? Ja. Glaubst du, dass das auch für deine Sünden geschah, dass er für dich gelitten hat? Ja. Zu all diesen Fragen kannst du nur ja sagen. Und jetzt kommt der wesentliche Dreh. Was ist dann dein Körper, den du jetzt einsetzen kannst für ihn, im Gegensatz zu dem, was Jesus Christus für dich getan hat? Und jetzt kommt eine junge Frau, die Neuling ist in dieser Gemeinschaft oder so weit ist, dass sie an dem Punkt steht, es vielleicht tun zu können, die sexuelle Komponente, mit einem Fremden für Jesus. Die kommt nicht mehr aus der Nummer raus. Jetzt gibt es nämlich nur eine Möglichkeit, entweder es zu tun, gefeiert zu werden und ein Vollmitglied in der Gemeinschaft zu sein, die die einzige Wahrheit hat, oder ich bin Troublemaker, ich bin jemand, der Sand ins Getriebe streut, des Ablaufs der Kinder Gottes und werde schließlich die Gemeinschaft verlassen müssen. Da aber auch du als Frau all deine Brücken zurück abgebrochen hast, bleibt dir kaum was anderes übrig als die Gemeinschaft jetzt. Und du wirst schrecklich viel vorher beten, wahrscheinlich. Aber du wirst es tun, mit diesem Mann ins Bett zu steigen.
Ich hielt es nicht für möglich, dass man nicht sagt, das will Gott ganz bestimmt nicht. Er will ganz bestimmt nicht, dass ich in seinem Namen mit einem wildfremden Mann schlafe, von dem ich mich noch nicht mal angezogen fühle. Und mit diesem soll ich dann ins Bett steigen. Mit etwas Abstand klingt der Dialog wie aus einem schlechten Film. Es war jedoch Realität für viele Frauen in der Sekte Kinder Gottes. Dieter war einst Mitglied dieses Kultes. Wie gerät man in die Fänge einer solchen Sekte und kann man einen bestimmten Typ Mensch festmachen, der für Sekten anfällig ist? Dieter wuchs beschaulich im Ort Winnenden in Baden-Württemberg auf. Seine Eltern beschreibt er als viel zu jung. Sein Vater war Alkoholiker und Dieter hatte schon als kleines Kind stets ein ungutes Gefühl, in dieses Zuhause zu gehen.
Das, was Leute so landläufig unter Familie, Geborgenheit, Zuhause kennen, ist mir fremd. Für mich war Familie immer Feindesland, Minenfelder. Man entwickelt im Laufe der Zeit Antennen. Wie ist heute die Stimmung? Wie ist der Vater drauf? Wie ist die Mutter drauf? Ist die Mutter wieder unter Spannung, unter Druck? Kommt der Vater betrunken nach Hause? Findet Gewalt statt? Wird wieder ganz, ganz viel geschrien? Ich bin in einer sehr lauten Familie groß geworden. Aber ich muss dazu sagen, trotz all dieser Dysfunktionalität und all dieser mangelnden Geborgenheit habe ich unterm Strich festgestellt, dass es A, wenn auch nicht positiv, so doch authentisch war in meiner Familie. Und es wurde nie gelogen. Es gab keine Themenbereiche, die unter den Teppich gekehrt wurden. Es wurde ganz offen und sehr laut und sehr deutlich, überdeutlich, mit allen Bereichen umgegangen. Das im Rückblick, in der Retrospektive heute, muss ich sagen, war eigentlich nicht schlecht.
In diesen Sätzen zeigt sich schon recht viel von Dieters Art, die Welt zu sehen. Zu wissen, dass da, wo Schatten ist, auch Licht sein muss. Außerdem gab es für Dieter sehr früh eine Quelle der Hoffnung.
Für mich war immens wichtig zu sehen, dass es Familien gab, die komplett anders mit ihren Kindern umgingen als meine Eltern mit mir und meinem Bruder. Das heißt, für mich war es sehr wichtig, diesen Patenonkel in seiner Schäferei, da durfte ich meine Sommerferien immer verbringen, zu sehen, mit welcher Wertschätzung, mit welchem Respekt, mit welcher Geduld, mit welcher Hingabe schon beinahe, er sich nicht nur mit seinen Kindern, sondern wenn ich zu Besuch war, auch mit mir auseinandergesetzt hat. Also da waren keine laute Worte, da wurde nicht gestritten, da wurde nicht gekämpft. Da habe ich das Gefühl von Geborgenheit und einem Stück Sicherheit erfahren dürfen, aber mir war auch klar, da kann ich nicht bleiben.
In diesem Umfeld wuchs Dieter auf. Vielleicht begünstigte dies seine, ich sage mal, Experimentierfreudigkeit.
Ich habe dann mit 15 das erste Mal gekifft. Und hab dann die Folgejahre darauf, war ich eigentlich jeden Tag stoned. Damals gab es ganz, ganz viel LSD. Ich habe viel mit halluzinogenen Drogen experimentiert, mit Psilocybin. Damals gab es auch noch Mescalin, immer mal wieder. Etliche meiner Freunde aus der damaligen Zeit sind hängen geblieben auf LSD, kamen ins Gefängnis, manche in die Psychiatrie. Und zwei, drei meiner Bekannte haben sich das Leben genommen. Es war schon eine ziemlich heftige Jugend. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte Glück, dass ich damals nicht mehr passiert ist. Wir haben viele Dummheiten gemacht. Wir sind in Häuser eingebrochen, wir haben Autos geklaut. Wir sind nach Amsterdam und haben damals Dope dort eingekauft, in Baden-Württemberg verkauft. Das sind so diese Jugendsünden vom Kind über den Jugendlichen zum Erwachsenen. Die Zeit selbst war wahnsinnig schillernd und ich verbrachte damals dann auch sehr, sehr viel mehr Zeit außerhalb meiner Familie. Also ich war eigentlich nur noch zum Schlafen daheim.
Den ganzen Rest der Zeit war er mit seinen Freunden unterwegs und hat Drogen konsumiert.
Ich selbst habe zwar eine bewusstseinserweiternde Erfahrung durch Drogen, aber sobald die Wirkung weg ist, klatsche ich wieder voll in Baden-Württemberg in Winnenden in der Marktstraße auf, in der Fußgängerzone. Und es ist alles wie vorher. Anzunehmen, dass die anderen sich verändern, bloß weil ich die Dinge anders sehe, ist natürlich Quatsch. Ich hab dann die Schulzeit versiebt, das ging gar nicht gut. Hab dann aber über Beziehungen, weil ich habe als Kind, Jugendlicher immer mal wieder so einen kleinen Schülerjob gehabt in einem Lebensmittelgeschäft und der Filialleiter oder der Chef dieses Geschäfts, der hat sich tatsächlich ein bisschen für mich eingesetzt, der mochte mich, kannte auch meine familiären Probleme natürlich. Und der hat dann dazu beigetragen, dass ich eine Lehrstelle zum Groß- und Einzelhandelskaufmann bekam, obwohl ich keine mittlere Reife hatte. Das habe ich dann noch 2 Jahre gemacht.
Also standen Lehre und Drogen auf Dieters Plan. In seiner Freizeit hing er viel im Jugendclub ab. Gleich daneben war eine Rockergang, die Dieter kannte.
Bei den Bullriders gab es einen, die rechte Hand vom Anführer, den kannte ich und der verschwand eines Tages. Und das hieß so in Winnenden das Gerücht, der ist in Indien. Und ich dachte mir nichts, aber so 2 Jahre später, also genau in der Zeit, in der ich diese Ausbildung machte, begegnete genau diese Person mir zufällig auf der Straße. Der war Zeit seines Lebens in seiner Rockerkarriere ein äußerst brutaler Schläger. Ich traf den auf der Straße, dachte mir nix und sah aber einen gänzlich anderen Menschen auf einmal. Strahlende Augen, wahnsinnig gelassen, ruhig, ausgeglichen, freundlich. Und wir sprachen miteinander und ich habe ihn gefragt, wo er denn herkommt und was er dann meinte. Ja, er war jetzt in Indien und dann fiel der Satz und er glaubt jetzt an Jesus. Und dann dachte ich, oh je. Bei mir gingen sofort die Rollläden runter und ich dachte, nee, also das muss ja jetzt auch nicht sein. Und ja, und er hat aber ziemlich gut reagiert und meinte sofort, das ist nicht der Jesus, den die in der Kirche meinen. Das ist auch nicht der Jesus, den du im Religionsunterricht kennengelernt hast. Das ist ein ganz anderer. Wenn du den kennenlernen willst, dann lade ich dich ein. Komm doch mal in unsere Wohngemeinschaft bei Backnang. In der Zeit gab es dort eine Kolonie von Kindergottes, Männlein, Weiblein, so 7, 8 Leute. Und tatsächlich, 1, 2 Wochen später, bin ich mit ein paar anderen Leuten dieser Einladung gefolgt zum Abendessen und habe dann die Kindergottes kennengelernt.
Warum bist du der Einladung gefolgt? Was hat dich angezogen?
Ich war neugierig, nicht auf Jesus. Ich verstand nicht, wie ein so brutaler Mensch wie der auf einmal ein so sanftes, sensibles Wesen an den Tag legen konnte. Das hat mich neugierig gemacht.
Was hast du denn da erlebt, als du das erste Mal da hingegangen bist?
Ja, das war, heute weiß ich, dass das sehr klassisch ist. In der Zeit ließ mit Dauer des Konsums, ließ die Wirkung vom Cannabis natürlich immer mehr nach. Also dieses euphorische Lachen und Feiern und Party und toll. Es fand eben eine Habituation statt. Und in dieser Zeit sind 2 meiner Freunde gestorben. Einer hat sich aufgehängt und der andere hat sich eine Überdosis gespritzt. Wir wussten nicht, dass der auf Heroin war. Der hat es parallel, ohne unser Wissen, also wir haben das nicht gewusst. Als die beiden starben, das war für mich ein ziemlicher Schock. Und die Drogen haben auch nicht mehr so gewirkt. Und ich habe dann tatsächlich von einem Tag auf den anderen aufgehört, Drogen zu konsumieren. Ich habe nichts mehr genommen. Und genau in dieser Woche begegnete mir der Mensch, der sich vom Tiger zum Lamm entwickelt hatte. Das heißt, das Loch in meinem Bauch, das ich stopfen wollte mit Drogen, war jetzt da wie am ersten Tag, nachdem ich den Drogenkonsum beendet hatte. Ich war bedürftig. Bedürftig nach Sinn.
Und so ließ er sich auf ein erstes Treffen mit den Kindern Gottes ein. Er fuhr zusammen mit Freunden in ein Haus, wo eine kleine Gruppe der Sekte zusammenlebte.
Da sitzen dann Jungs und Mädels im gleichen Alter ungefähr rum. Man ist zum Abendessen eingeladen, es wird gegessen. Die Kinder Gottes zeichnen sich aus durch Musik. Sie haben ihre eigenen Lieder, ihre eigenen Musiker. Das ist eine nette Atmosphäre, so wie Lagerfeuerromantik ein bisschen. Und dann ist es aber so, dass die Kinder Gottes bezeichnen das als, Musik ist der Schlüssel zum Öffnen des Herzens. Also da wird man erstmal ein bisschen gaga, ein bisschen platt gemacht, ein bisschen sensibel. Und danach heißt es dann, wollen wir uns an den Händen nehmen, im Kreis sitzend auf dem Boden. Und dann dachte ich mir damals, naja, Hände nehmen kann jetzt nicht schaden. Also muss man sich jetzt vorstellen, da sitzen, an dem Abend waren das, glaube ich, so 8, 9 Leute. Und 3 davon waren Neulinge, so wie ich. Und der Leiter sagt, willst du, also schaut direkt mich an, willst du Jesus in dein Herz aufnehmen? Meine Reaktion war damals, ja, habe ich schon, ich bin getauft. Also ich, wie meinst du das? Nee, willst du Jesus in dein Herz aufnehmen? Also mir wurde heiß und kalt, weil ich dachte, boah, blöd, jetzt bin ich in der Gruppe, wir haben uns an den Händen, was soll ich denn jetzt sagen? Soll ich Spielverderber sein? Also sage ich ja. Naja, mache ich halt. Was muss ich jetzt tun? Sprich mir einfach nach. Und dann hat er 3, 4 Sätze gesagt, dass ich bewusst Jesus als meinen persönlichen Retter annehme, bla bla. Er hat vorgesprochen, ich habe nachgesprochen, wir haben uns alle an den Händen gehalten und es war toll. Es war ein Gefühl von, boah, Wahnsinn. Also wir haben dann miteinander gegessen und miteinander geredet und ich bekam dann sowas wie einen Freibrief oder einen Gutschein. Du bist jetzt gerettet. Aha. Also was das genau bedeutete, wusste ich noch nicht. Ich wusste ja noch nicht, dass es da einen Mose David gab, einen Propheten der Kinder Gottes, der auch Endzeitprophet war. Ich wusste nichts über die Kinder Gottes. Ich hatte jetzt nur das Gefühl, naja, jetzt bin ich halt so wie nochmal getauft. Aber es gab einen wesentlichen Unterschied zu. An die Taufe konnte ich mich ja gar nicht erinnern in der evangelischen Kirche in Winnenden. Da war ich ja viel zu klein. Das Interessante war jetzt, als ich mit meinen Freunden dieses Haus verließ und unten auf der Straße lief, hatte ich das Gefühl, ich schwebe einen Meter über dem Boden. Ein Gefühl von absoluter Euphorie, ohne Drogen. Also ich hatte ähnliche Zustände eigentlich nur erfahren durch Drogen in der Vergangenheit vorher. Ich hatte das Gefühl, endlich angekommen zu sein, zu Hause zu sein. Es ist vergleichbar mit einer großen, großen Liebe. Man hat Schmetterlinge im Bauch, man ist auf Wolke 7 und Liebe macht tatsächlich blind. Ich bin blind für Fakten und Informationen, die meinen Wohlfühlzustand in Frage stellen könnten.
Wie ging deine Reise nach dem vermeintlichen Zuhause weiter?
Langsam lernte ich die Kinder Gottes natürlich besser kennen, erfuhr auch von den sogenannten Mo-Briefen, Mo-Letters. Mose David schrieb ja schrecklich viele komische Sachen, gibt ganz, ganz viele Bücher, die er verzapft hat. Und diese Mo-Letters waren aber sowas wie Anweisungen. In all diesen Gemeinschaften wird man, wie auch ich damals bei den Kindern Gottes, häppchenweise gefüttert mit Informationen. Das heißt, mir wird nicht zuteil, was ich ein halbes Jahr später weiß. Dann würde ich normalerweise als potenzielles Kultmitglied auf dem Absatz kehrt machen und sagen, liebe Leute, ihr seid nett, aber ich gehe jetzt. Ich will bei euch, bleibe ich nicht. Das heißt, die Kinder Gottes formulieren das so, ein Neuling, ein Babe, und ich war ein Babe zu dem Zeitpunkt, muss mit Milch gefüttert werden. Wir können dem Baby noch keine feste Nahrung geben, sonst würden wir es töten. Das bedeutet, ich bekomme natürlich nicht reinen Wein eingeschränkt, was die Kinder Gottes so treiben und machen, sondern ich bekomme schrittweise gesagt, so und das kannst du jetzt verdauen, das kriegst du. So, und als ich soweit war, so 2-3 Wochen später, ich war immer noch in meiner Ausbildungsstelle zum Großhandelskaufmann, bekam ich den Mo-Brief, der ist sehr wichtig gewesen für alle Mitglieder der Kinder Gottes, Forsaking All, allem Absagen. Dieser Brief ist sehr wichtig deshalb, weil da formuliert Mose David sehr deutlich, wer die wahren Gläubigen sind und wer meint es wirklich ehrlich mit Jesus. Es sind also nicht die, die irgendwo da in ihrer Gesellschaft bleiben und ab und zu mal beten, sondern die, die es wirklich ehrlich meinen mit Jesus. Die brechen alles hinter sich ab und führen ein Leben nur noch mit und für Jesus Christus. Wie das aussah, wusste ich damals noch nicht. Aber ich wurde vor die Wahl gestellt. Willst du wirklich für Jesus leben und brennen? Oder willst du nur so ein Halbchrist sein wie alle anderen?
Was hast du da gedacht? Was ging dir durch den Kopf?
Ich war immer fürs ganze Programm. Ich mag die halbe Miete nicht so sehr. Ich dachte mir, wow, was bedeutet das? In der gleichen Zeit gab es den ersten und einzigen Artikel über die Kinder Gottes mit Fotos. Im Stern-Magazin. Gab nie wieder so viele Fotos und noch nie wieder so einen langen Artikel über die Kinder Gottes. In diesem Artikel sah man Mose David auf Teneriffa mit seinem Harem, also mit seinen Frauen, mit ganz vielen Vorwürfen. Diesen Artikel habe ich in meinem damaligen Zustand, der sehr euphorischen Gerettetsein-Nummer, gelesen. Und mir war klar, damals, aus der damaligen Perspektive, in meiner selektiven Wahrnehmung, dass alles, was in diesem Stern drin steht, gelogen ist. Alles. Alles von Satan. Damals, in dieser jetzt schon wirklich vorhandenen Bewusstseinskontrolle, musste ich es interpretieren als Lüge, weil sonst hätte ich ja meinen Wohlfühlzustand gefährdet, meinen euphorischen Zustand und mein neues Ziel.
Wie konnte dein Bewusstsein so kontrolliert werden?
Es finden mehrere Faktoren statt. Eines davon ist die sogenannte Milieukontrolle, dass einfach ich mich mehr und mehr von meinen früheren Freunden zurückgezogen habe, die ja weiterhin Drogen konsumiert hatten. Ich nicht mehr. Das heißt, es fand ja auch so eine Kluft statt jetzt zwischen meinem früheren Leben und diesem neuen. Distanz zu meinen Eltern einzunehmen war nicht schwer, weil die hatte ich ohnehin. Aber auch Klassenkameraden, alles wurde jetzt neu und vor allem, und das ist ganz wichtig, abgewertet. Also alles, was ich vorher gelebt hatte, wird jetzt abgewertet zugunsten der neuen Erkenntnis und des neuen Lebens. Das ist ein Prozess, den jedes Kultmitglied durchlebt. Also es ist beinahe schon faschistisch, was da passiert. Es ist zu definieren, was ist wertes Leben? Das waren meine Brüder und Schwestern im Geiste bei den Kindern Gottes auf einmal. Und was ist unwertes Leben? Das sind all die anderen, die zwar sonntags in die Kirche gehen, aber sonst nichts tun.
Und Dieter hatte nun die Wahl. Wollte er dieses Gefühl, was ihm die neu gefundene Gemeinschaft verschaffte, beibehalten oder aufgeben?
Dieser Brief bedeutete jetzt für mich, ich war vor die Wahl gestellt. Entweder du richtest dein Leben vollkommen aus auf die gute Sache, oder du bleibst halt nach wie vor ein Weltmensch. Bei den Kindern Gottes waren die Weltmenschen Systemiten. Also das heißt, das Vokabular ist ganz wichtig in diesen Gemeinschaften. Jede Gemeinschaft hat geladene Sprache. Bei den Kindern Gottes bedeutete, alle Menschen dieser Welt sind eigentlich in der Hand Satans, wissen es aber nicht. Und die werden als Systemiten bezeichnet. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei den Kindern Gottes stellte der erhoffte Weltuntergang dar, also Armageddon. Das heißt, Mose David hat definiert, dass es nur noch ein paar Jahre dauern wird und dann wird eh alles anders sein. Und nur die Kinder Gottes werden dann nach der Wiederkunft Jesu Christi mit Jesus zusammen im Paradies regieren. Das glauben zwar alle anderen christlichen Gemeinschaften auch, aber das wusste ich damals nicht. Ich dachte, ja, wenn dem so ist, Märchenstunde aus heutiger Sicht, absolute Märchenstunde, aber ich wollte verzaubert sein. Ich wollte ja eine Alternative zu dem Leben, das ich in Winnenden gelebt hatte. Forsaking all oder allem Absagen bedeutet jetzt natürlich nicht ein Sprung ins kalte Wasser, weil das Ende der Welt ist ja eh nah. Also werde ich die letzte Zeit, die ich auf dieser Erde verbringen kann, jetzt endlich mal für was Sinnvolles einsetzen. Nämlich die Missionierung all der Seelen, die verloren sind, als Kind Gottes. Das bedeutete faktisch, dass ich nach 2 Jahren Ausbildung als Groß- und Einzelhandelskaufmann bei Stuttgart die Lehre abgebrochen habe. Mein Chef damals hat das gar nicht verstanden in dieser Ausbildungsstelle. Der war ein sehr, sehr netter Mensch. Und ich kann mich noch gut erinnern, als ich damals dann hinging und sagte, ich will abbrechen. Und meinte, Sie können nicht abbrechen, Sie haben einen Lehrvertrag unterschrieben. So, ja, dann, ich gehe trotzdem. Ich gehe jetzt nach Indien, nach Nepal und wir helfen den Bergbauern dort. Das ist ein Sozialprojekt. Ich habe natürlich sofort gelogen. Sozialprojekt. Dieser Chef, das werde ich nie vergessen, der hat einen Satz gesagt, der mich Jahre später noch begleitet hat. Der hat mich dann angeschaut und gesagt, okay, ich merke, ich kann Sie nicht halten. Aber wenn Sie nach gewisser Zeit merken, dass es nicht funktioniert, was Sie jetzt da vorhaben zu machen, ich nehme Sie jederzeit wieder. Forsaking all bedeutete dann, ich habe meine Plattensammlung, meine Bücher, ich habe viel gelesen. Ich habe meine damalige Freundin verlassen, ich habe mein Auto verkauft, habe auf dem Flohmarkt am Königsplatz in Stuttgart alles verkauft, was ich hatte, nur um das Geld zusammenzukriegen für Ticket nach Nepal, nach Kathmandu und vielleicht ein paar Monate dann dort über die Runden zu kommen. Niemand wusste davon, niemand, selbst meine besten Freunde nicht, dass ich mir schon heimlich ein Ticket nach Kathmandu gekauft hatte, meine Lehre abgebrochen habe. Und das Datum des Abflugs schon längst klar war. Niemand wusste das. Meine Eltern auch nicht, mein Bruder nicht, niemand.
Warum nicht?
Mir wurde gesagt, ich soll niemandem etwas davon erzählen, weil sonst würden die alle versuchen, mich an meinem Weg zum Licht, zu Jesus Christus zu hindern. Also auch wieder hier schwarz-weiß, gut, böse. Und da ja die gesamte Welt in der Hand Satans ist, war ja klar, dass Satan eine solche Speerspitze wie die der Kinder Gottes natürlich mit allen Mitteln bekämpfen würde. Was jetzt geschah, war tatsächlich, ich hatte einen kurzen Aufenthalt bei den Kindern Gottes in München, also da war auch eine große Kolonie damals, und lernte sehr schnell, was man als Kind Gottes zu tun hat, nämlich auf dem Marienplatz in München oder auf dem Königsplatz in Stuttgart Menschen Literatur zu geben über die wahren Zusammenhänge, zu witnessen und zu litnessen, so bedeutet, war die Formulierung. Also witness heißt Zeugnis zu geben, wie toll sich das anfühlt, gerettet zu sein. Und litnessen bedeutet Literatur zu verteilen und so dazu beizutragen, dass Menschen von der Wahrheit erfahren. Das haben wir jeden Tag gemacht und im Zuge dessen haben wir auch um Geld gebeten, für diese Literatur. Wir haben natürlich immer gelogen, wir haben gesagt, das ist für ein Sozialprojekt, das ist für ein Drogenprojekt. Die Kinder Gottes arbeiten nicht. Sie gehen auf die Straße, machen Theaterstücke auf Plätzen, machen Musik in Kneipen auch abends, bekommen dafür Geld und wie ich später dann erfuhr, prostituieren sich auch die Frauen. Im Namen Jesu Christi geben sie ihren Körper irgendwelchen Männern in der Absicht, diese Männer zum wahren Glauben zu führen, über Sex.
Das wusste Dieter zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht. So wie er vieles über die Kinder Gottes und ihre Praktiken noch nicht wusste. Und die Frauen, die der Sekte beitreten, wussten das am Anfang natürlich auch nicht. Es kam aber noch viel krasser. In Berichten über die Kinder Gottes wurde beschrieben, dass in der Gemeinschaft Kinder missbraucht wurden.
Ich habe es nicht erlebt, ich weiß aber, dass es stattfand. Es wird Missbrauch betrieben, das heißt, es gibt Bilder, die sind von den Kindern Gottes herausgegeben, in Comicform oder in Schwarz-Weiß-Aufnahmen, wo die Mütter gebeugt über den Penis eines Kleinkindes sind und sexuell das Kind erregen. Musi Dawit hat irgendwann mal diese Order rausgebracht, dass wenn die Mädchen und die Jungs so 13, 14, 15 sind, dann sind die reif genug, um sich sexuell zu betätigen. Bei den Kindern Gottes ist es normal, dass ein Bruder mit irgendeiner Schwester ins Bett geht oder eine Schwester mit irgendeinem anderen Bruder, auch wenn die verheiratet sind. Kinder Gottes predigen, dass jedes Kind, das da zur Welt kommt, jede Schwester und jeder Bruder ist Mutter und Vater. Da die bei den Kindern Gottes Flirty Fishing betrieben wird, also flirten, um jemanden dann zu fischen in die Wahrheit, also meistens die Rolle der weiblichen Mitglieder bei den Kindern Gottes. Die Kinder Gottes sind permanent auf dieser Welt unterwegs, mal in Asien, mal in Südamerika, mal in Afrika, mal in Australien. Und überall wurde Flirty Fishing betrieben. Das heißt, man hat dort tatsächlich Mütter mit 6, 7 Kindern, weil Verhütung ist natürlich verboten, die alle Hautfarben dieser Erde haben. Eine Mutter und 6, 7 Kinder, die alle einen anderen Vater haben, weil der ja gefischt wurde im Namen Jesu Christi und für die gute Sache. Diese Kinder, an denen wurden ziemlicher Schaden vollzogen.
1983 wurde HIV das erste Mal entdeckt. Mhm. Das war ja dann ein Problem, ne?
Naja, nein. Wenn man Teil einer solchen Gemeinschaft ist, dann hat man auch ein sogenanntes magisches Denken als absolut selbstverständlichen Begleiter. Magisches Denken bedeutet in dem Moment, wenn du wirklich den Willen Gottes tust, wenn du wirklich eins bist im Geiste mit dem Herrn, dann wird dir das nie, der wird dich immer schützen, dir wird es nie geschehen.
Und wenn es dir doch passiert, warst du nicht eins.
Dann hast du nicht genug gebetet, hast gezweifelt und ja.
Noch lebte Dieter aber in der Traumblase von der Erlösung und wusste von alledem nichts. Er war beschwingt vom unglaublichen Gefühl der Geborgenheit, das Gefühl, auserwählt zu sein, die Wahrheit in der Hosentasche zu haben, aus der grauen Masse aufzutauchen. Für Dieter ging es mit einer kleinen Gruppe seiner Sekte nach Nepal.
Vorbereitet war das Ganze sehr gut. Ich habe jetzt nur noch einen Abschiedsbrief geschrieben an meine Eltern. So fair wollte ich sein. Habe diesen Abschiedsbrief in meinem Zimmer, in meinem Elternhaus hingelegt, hatte am Abend vorher meine kleine Tasche schon gepackt, bin mit dem Zug nach Frankfurt am Main und bin das erste Mal in meinem Leben geflogen, von Frankfurt am Main nach Kathmandu. In Kathmandu angekommen, das war ja alles, muss ich dir jetzt vorstellen, ich bin nie gereist, also ich war, und jetzt auf einmal bin ich in Nepal. Ich hatte immer das Gefühl, nicht allein zu sein, weil ja im wahren Glauben befindlich geht ja alles. Ich bin dann nach Pokhara. Pokhara ist ein wichtiger Ort in Nepal für die Bergsteiger-Trekking-Touren. Und in Pokhara befanden sich damals ganz, ganz viele Aussteiger aus der ganzen Welt, sogenannte Hippies. Wir trafen uns in Pokhara wieder. Ein paar von unserer Gemeinschaft sind vorausgeflogen. Ich bin allein geflogen. Und eigentlich wurde mir ja gesagt, oder uns allen, wir werden dann als Kinder Gottes in Nepal den Bergbauern, den nepalesischen Bergbauern helfen, deren Wunden verarzten und ihnen helfen. Und kaum angekommen in Pokhara hieß es dann von der Leitung, nö, das mit den Bergbauern, das ist nicht. Wir missionieren jetzt jeden Tag Hippies.
Hast du da nicht gedacht, aber Moment mal?
Ja, habe ich sehr wohl gedacht, das gefiel mir nicht. Ich wollte nicht Hippies missionieren. Jetzt muss man aber auch verstehen, die meisten Mitglieder der Kinder Gottes resultierten aus der Drogenszene. würde man sagen, die meisten der Leute bei den Kindern Gottes hatten eigene Drogenerfahrung. Und jetzt war es natürlich ein leichtes, da die alle aufgehört hatten, Drogen zu konsumieren. Durch den Glauben war das tatsächlich sehr, sehr leicht möglich, sehr schnell möglich. Wussten natürlich alle Kinder Gottes, wie man sich anfühlt, wenn man einen Joint geraucht hat. Ne? Also der Zugang zu den sogenannten Hippies war für die Kinder Gottes ein ganz, ganz leichtes Spiel. Die Hippies sollten missioniert werden. Das heißt, es ging darum, Seelen zu retten. Und man musste als Kind Gottes, das wusste ich dann auch erst später, jeden Monat wurde ein Bericht abgeliefert an die Weltzentrale der Kinder Gottes in Zürich. Wie viele Seelen wurden gerettet? Wie viel Literatur wurde verteilt? Wie viele Frauen haben mit anderen Männern geschlafen? Wie viele Kinder kamen zur Welt in der Zwischenzeit? Jede Kolonie auf der ganzen Welt musste einmal im Monat einen Berichtzettel abliefern. Das ist sehr ähnlich zu anderen Gemeinschaften. Ich fand es nicht gut mit den Hippies missionieren, weil ich hätte mir das mit den nepalesischen Bergbauern sehr schön vorgestellt. Jetzt war aber, die Brücken waren schon abgebrochen. Ich hatte meine Lehrstelle aufgegeben, meine Freundin verlassen, alles verkauft. Ich hatte nichts mehr, zu dem ich zurück konnte. Ich habe alles aufgegeben für die eine Wahrheit. Jetzt konnte ich nicht sagen, ich will aber die Bergbauern und ich fliege jetzt zurück. Es war unmöglich. Das heißt, Vogel friss oder stirb, jetzt musste ich weitermachen und habe das dann auch ganz nett gefunden, mit vielen Leuten aus der ganzen Welt dann täglich denen ein bisschen von Jesus zu erzählen. Das ging. Und abends haben wir dann einfach, am Nachmittag haben wir dann immer wieder die mal am tagsüber getroffen haben, eingeladen zum Abendessen in unser Haus in Pokhara. Und da ging das gleiche Szenario ab wie damals bei mir. Also es läuft Musik, es wird an den Händen gefasst, willst du Jesus in dein Herz aufnehmen? Und so wurden die Seelen gerettet und wir hatten das Gefühl, wir haben eine wichtige Aufgabe geleistet.
Aber irgendwann ergraute dieses High-Gefühl vom Anfang, das Gefühl, ein Auserwählter zu sein.
Diese Habituation, also diese Gewöhnung an einen gewissen Zustand, der dann anfangs berauschend, aber dann Normalität wird, findet da natürlich auch statt. Und jetzt fängt der sogenannte Kultalltag statt. Und der Kultalltag ist alles andere als wirklich bequem. In vielen Gemeinschaften muss man sehr, sehr früh morgens aufstehen. Ich liebe lang zu schlafen. Es wird ja alles vorgeschrieben, was ich essen soll, was ich nicht essen darf, auf keinen Fall, was ich lesen darf, welche Filme ich sehen darf, welche Bücher ich anschauen darf, wie ich mich kleiden sollte. Wir haben dann irgendwann mal Besuch von dem Leiter von Indien bekommen. Es ist ein hierarchisches System auch bei den Kindern Gottes. Kreisaufseher würde man jetzt beinahe sagen, der Landesaufseher. Und der hat uns gesehen, unsere Kolonie, und hat gesagt, hier, ihr müsst alle die Haare schneiden und den Bart stutzen. Das ist nicht, Jesus will das nicht, was ihr da macht. Wir mochten aber die langen Haare und den Bart und haben dann gehofft, dass der Leiter bald wieder geht, was er auch tat. Wir haben sie nicht zum Friseur gegangen. Aber es wurde alles reglementiert. Und zum einen gibt diese Regelung in allen Aspekten des Lebens natürlich auch ein Gefühl der Sicherheit und des Geordneten. Aber es ist halt ein hohes, hohes Maß an Kontrolle, das für mich zunehmend unerträglicher wurde, weil ich doch schon mich als ziemlichen Freigeist empfand.
Und als Freigeist eckt man an. Von Nepal ging es in das Hippie-Paradies Goa in Indien. Und die Missionierung am Strand ging weiter.
Wir lernten natürlich sehr viele neue Menschen kennen. Und ich ganz besonders eine Schweizer Familie mit zwei Töchtern. Die älteste der Töchter war heroinabhängig geworden in Goa. Und wir hatten eigentlich einen sehr angenehmen Kontakt. Und der deutsche Vater oder beziehungsweise Partner der Schweizerin, hat mich damals gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, mit ihm zusammen die Tochter vom Heroin runterzuholen. Also auf Cold Turkey und Begleitung und Schweißausbruch übergeben und Durchfall und alles, was dazugehört bei Opiatentzug. Und ich habe ihm gesagt, ja, das mache ich, weil ich hatte ja auch Drogenerfahrung und wir haben das dann auch geschafft. Die ist nach 5, 6 Tagen hatte sie zumindest einen körperlichen Entzug hinter sich. War schlimm, war sehr, sehr heftig. Und ich ging dann zurück zu meinen Brüdern und Schwestern nach 5 Tagen. Und mir schlug eine Eiseskälte entgegen von meiner Gemeinschaft, von meinem Leiter vor allem. Und ich habe dann natürlich gefragt, was ist los? Und ich erinnere mich noch sehr genau an die Reaktion meines damaligen Leiters. Der meinte, wo warst du 5 Tage? Warum wissen wir nicht, wo du warst? Also ich habe tatsächlich nichts erzählt, ich bin frei. Ich habe halt bei der Familie dort übernachtet und habe ihm das erzählt dann. Und der sagte, du tust nicht den Willen unseres Herrn. Und ich sagte, die Bibel sehr wohl, bis dahin schon sehr oft gelesen. In der Bibel steht aber das Gegenteil. Wenn du Hilfe geben kannst, gib Hilfe. Wenn du Unterkunft geben kannst, gib Unterkunft. Matthäus, Markus, bla. Und er meint, nein. In der Zeit, und das ist jetzt wieder O-Ton, Kinder Gottes, in der Zeit, in diesen 5 Tagen, in denen du dieser einen Familie, diesem Mädchen bei dem Drogenentzug geholfen hast, hättest du 5, 6 Seelen retten können. Wir leben in der letzten Zeit. Es ist viel, viel wichtiger, Seelen zu retten, als dieser einen Person zu helfen, die ist sowieso verloren. Das war mein erster Knacks, wo ich das Gefühl hatte, boah, ich dachte, es wird gepredigt und gefeiert, Kinder Gottes, Liebe, Liebe, überall Liebe, Mitmenschlichkeit. Und auf einmal merke ich, das stimmt gar nicht. Es geht nur um die Quote sozusagen, also wie viele Seelen werden im Monat gerettet. Solche Geschichten geschahen noch 2-mal. Eine andere exemplarische Geschichte, ich war dann an einem anderen Strand im Norden von Goa. Ich lernte da eine australische Aussteigerin kennen, eine nette junge Frau mit einem Baby. Das kleine Kind hatte eine sehr, sehr starke Entzündung im Schambereich. Also weil Kinder spielen natürlich nackt im Sand und das sind dann auch eben Bakterien. Und das Kind war also ziemlich krank und gerötet, entzündet alles. Und ich habe die natürlich gefragt, die Mutter, also hey, bitte geh zum Arzt mit dem Kind. Du musst, das braucht da was. Und sie sagte, also, sie hat kein Geld, sie kann nicht zum Arzt gehen. Ich habe daraufhin sie eingeladen in unsere Kolonie. Ein paar Kilometer weiter in unser Haus von den Kindern Gottes. Habe ja gesagt, komm einfach vorbei, wenn du in der Gegend bist. Du kannst bei uns umsonst essen. Und wir kratzen bestimmt genug Geld zusammen, dass dein Baby zum Arzt kommt. Dachte ich zumindest. Die kamen tatsächlich ein paar Tage später mit dem Kind. Es wurde zu Abend gegessen, man nimmt sich an den Händen. Und auch diese Australierin wurde gefragt, willst du denn Jesus in dein Herz aufnehmen? Das wäre wieder eine gerettete Seele gewesen. Und diese Australierin, da ziehe ich noch heute meinen Hut davor, die sagte, nein, ich glaube, ich bin noch nicht weit genug für sowas. Ich habe erstmal geschaut, weil alle in meiner Gruppe, meine Brüder und Schwestern, waren natürlich höchst irritiert, weil da jemand sitzt, der Nein sagt. Der will Jesus nicht in sein Herz aufnehmen. Ich dachte, super. Die ist noch nicht weit genug dazu. Am nächsten Tag, ich bin wieder am Strand, missioniere wieder irgendwelche Leute aus Europa und rennt mir die Australierin weinend mit Baby im Arm entgegen. Und ich habe natürlich dann gefragt, was ist denn los? Und sie sagt, deine Brüder haben mich rausgeschmissen. Der Grund war, weil sie Jesus nicht in ihr Herz aufnehmen. Ich war wütend. Ich bin zurückgegangen in die Kolonie, in unser Haus und habe die Leute zur Rede gestellt, was sie eigentlich tun. Da ist jemand in Not und sie schmeißen ihn raus, bloß weil sie jetzt momentan Jesus nicht annehmen. Vielleicht hätte sie übermorgen Jesus angenommen, dann wäre die Seele ja auch gerettet gewesen. Das ist, was mir ganz wichtig wurde. Es geht mir nicht mehr darum, was Leute erzählen und predigen und behaupten. Mir geht es darum, was sie leben, wie ihre Handlungen aussehen. Und die Handlungen der Kinder Gottes waren zunehmend schlecht und haben nicht übereingestimmt mit dem, was sie predigten. Das heißt, was jetzt stattfand in mir, war die Kluft zwischen dem Gelebten und dem Gepredigten wurde immer größer. Der Spagat, den ich aushalten musste damals, das irgendwie noch zusammenzuhalten, dabei bleiben zu können, wurde so groß, dass ich beinahe daran brach. Und ich glaube, diesen Zustand, den kennen ganz, 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 ganz viele Kultmitglieder weltweit. Man hält es für eine gewisse Zeit aus und wenn jetzt aber noch ein Tropfen dazukommt, dann geht's nicht mehr. Und es kam ein Tropfen dazu. Es kamen weitere Geschichten in ähnlicher Form. Und ich habe dann aber nicht den Mut gehabt zu sagen, ich verlasse euch, ich gehe weg, das ist nicht mein Weg. Sondern ich habe meinen Leiter gebeten, ob ich eine Woche Urlaub haben kann. Ich brauche wieder Zeit, um mich zu besinnen. Ich wusste allerdings, dass ich nie wieder zurückkommen werde.
Und wo bist du dann hingegangen? Du hattest ja nichts.
Ich hatte nichts, ganz genau. dieser Ort, an dem ich war, als ich die Australierin das erste Mal sah, ist ein kleiner Ort im Norden von Goa mit einem Süßwassersee. Und der Süßwassersee befindet sich am Beginn eines Dschungels. Und zwischen Süßwassersee und dem Arabischen Ozean, dem Arabischen Meer, befindet sich der Sandstreifen, ein Paradies. Und da ging ich hin, weil ich wusste, dass dort eine Art Hippie-Kolonie unabhängiger Geister, Leute, Buddhisten, Hinduisten, was immer, Leute, die gar nichts glauben, die haben da im Dschungel in den Büschen ihre Bambushütten gebaut und haben da gelebt. Und da bin ich hin.
Dieter konnte in die Hütte eines anderen Aussteigers ziehen. Und wie beim plötzlichen Absetzen einer Droge, begann auch bei ihm eine Art Entzug.
Die Kinder Gottes sagen, wenn jemand die Gemeinschaft verlässt, ist man ein Backslider, ein Zurückgefallener. Einem Aussteiger wird alles Negative zuteil, was man sich nur vorstellen kann. All diese Gemeinschaften, die wir als bedenklich erachten, züchten eine sogenannte Ausstiegsphobie. Das bedeutet, dass wenn ich zurückfalle, also das Licht gesehen habe, bin ich automatisch in der Hand Satans. Jetzt wird ganz viel Schlimmes passieren. Menschen, die ich liebe, werden krank werden, sterben und Unfall erleiden. Ich selbst werde wahrscheinlich mit der Nadel im Arm in irgendeinem Hauptbahnhof Klo liegen. So, das ist so die Vision. Verlässt du uns? Verlässt du Gott? Ich hatte ja vieles von dem, was die Kinder Gottes behaupteten und predigten, geglaubt. Ich hatte jetzt nicht unbedingt die Distanz zu sagen, ich glaube aber diesen Aspekt jetzt nicht, mit dem Zurückgefallensein und in der Hand Satans. Was jetzt stattfand in meinem kleinen Dschungelhäuschen, waren nächtelange Albträume, schweißgebadet aufgewacht, Fratzen von Dämonen, die ich träumte.
Dieter fing an, in dieser Zeit sich mit anderen Religionen intensiv auseinanderzusetzen. Dem Hinduismus, der Bhagavad Gita, der Heiligen Schrift der Hinduisten, dem Buddhismus. Und er realisierte irgendwann:
Sie kochen alle nur mit Wasser. Sie meinen alle dasselbe. Das hat mir die Angst genommen, die Panik und mir auch genug Rüstzeug verschafft, weil natürlich kamen die Kinder Gottes, um mich zurückzuholen. Die kamen tatsächlich, haben versucht, mir einzureden, dass meine Bestimmung bei ihnen ist. Und ich habe gesagt, nee, ich komme nicht mehr zurück. Jetzt war ich allein. Irgendwie fühlte sich das für mich aber sehr gut an. Zunehmend schwand mein Bedürfnis, auf jede Frage eine Antwort haben zu müssen. Das hat mich ein großes Stück frei gemacht. Ich habe dann einfach die ketzerische Frage mal gestellt für mich, was, wenn jetzt da kein Sinn ist? Wie fühlt sich das an? Was, wenn die Dinge offen bleiben dürfen? Was, wenn Glauben tatsächlich nur Glauben ist und nicht Wissen? Was, wenn ein Glaube der Kinder Gottes eben nicht die einzige Wahrheit ist, sondern nur eine Option, eine von tausenden von Seifenblasen? Und jetzt fing es an, für mich interessant zu werden. Jetzt konnte ich immer besser Perspektivenwechsel vollziehen.
Was ein, wenn nicht das wichtigste Werkzeug seiner späteren Arbeit werden sollte. Im Dschungel lernte er eine Österreicherin namens Wilma kennen, die kurze Zeit später verschwand und von der Dieter hörte, dass sie in eine Psychiatrie in Goa gekommen sei. Nichts Ungewöhnliches zu dieser Zeit. Suchende kamen nach Goa, verbrannten ihre Pässe und ihr Geld und brachten sich am Ende nicht selten um. Allein in Goa gab es zu dieser Zeit 10 bis 15 Selbstmorde, jedes Jahr. Ein Pastor aus Deutschland fühlte sich berufen, genau diesen Menschen zu helfen. Dieter dachte, das könnte der Mann sein, der auch Wilma hilft. Aber erstmal musste er ihn und Wilma finden.
Und mir wurde gesagt, der deutsche Pastor, der fährt so einen orangefarbenen VW Käfer in Goa, der wisse wohl, wo diese Österreicherin ist. Und ich habe den tatsächlich getroffen, diesen deutschen Pastor. Und er bot mir an, zu übernachten. Und er sagte, hat mich am nächsten Morgen dann gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, den Dschungel zu verlassen und das Projekt mit ihm und der Franziskanernonne aufzubauen. Und ich sagte spontan nein, ich will in den Dschungel zurück. Ich sagte ihm aber auch, ich bleibe aber so lange bei euch jetzt, bis die Österreicherin aus der Psychiatrie raus ist.
Und durch die Hilfe des Pastors fand Dieter Wilma.
Ich bin also tatsächlich das erste Mal in meinem Leben nach Penjim in die damalige Psychiatrie. Und man muss sich das jetzt so vorstellen wie ein Lager, ein Gefangenenlager oder ein mit langgezogenen Gebäuden, ein Stahltor, da waren Wachen. Ich wurde dann da reingelassen, nachdem ich mit den Ärzten gesprochen hatte, habe diese Halle betreten. Links und rechts, schmaler Gang, befanden sich nur Gitterzellen, also Gitter. Und in diesen Käfigen waren Menschen. Und in einem dieser Käfige war Wilma. Die war nackt. In diesen Zellen gab es auf halber Höhe eine Steinplatte eingelassen. Das war das Bett, ohne Matratze. Und in der linken Ecke hinten gab es ein Loch, da haben sie ihre Notdurft verrichtet. Sie war auf allen Vieren beschmiert mit ihrem eigenen Kot, halbtot gespritzt mit Psychopharmaka. Die Einspritzstellen waren alle entzündet, überall Fliegen. Und ich habe sie damals gefragt, erkennst du mich? Und sie sagte, ja. Die behandeln mich hier wie ein Tier und ich bin jetzt auch ein Tier. Und dann ist er auf allen Vieren und hat geschrien wie ein Tier. Ich werde es nie vergessen. Ich bin zurück zu dem Projekt von dem deutschen Pastor und habe ihm gesagt, ich bleibe bei euch tatsächlich so lange, bis die da raus ist. Ich mache alles, was ich kann. Und habe dann den Pastor gebeten, dem Pfarrer, ich fahre nach Bombay zur österreichischen Botschaft. Ich versuche, dass die Botschaft Kontakt mit der Familie aufnimmt. So. Wir haben Wilma da rausgeholt. Der Vater kam von Österreich angeflogen. Ein paar Wochen später hat sie mit nach Hause genommen. Und ich wäre gerne wieder zurück in meinen Dschungel. Aber in der Folgezeit, in der Zeit, in der Wilma da drin saß, kamen permanent neue Europäer in diese Käfige. Eine Französin, ein Deutscher. So wurden 2,5 Jahre daraus. Ich blieb dann 2,5 Jahre in diesem Projekt, habe das aufgebaut mit den beiden Ordensleuten. Und es kamen auch immer mehr desillusionierte Sinnsucher dahin. Also Leute, die bei in Pune, bei Bhagwan waren und nicht mehr weiter wussten. Leute, die in der Hare Krishna-Bewegung gestrandet sind. Die einfach keine Hoffnung mehr sahen und eigentlich ihrem Leben ein Ende gesetzt hätten. Und bei uns halt dann tatsächlich Unterkunft bekamen und gute Gespräche.
Mit beiden Facetten, die die Menschen mitbrachten, hatte Dieter Erfahrung. Sowohl der Drogenmissbrauch als auch der geistige Missbrauch, den die Aussteiger durch die Sekten erfahren hatten. Das Projekt Um Yeshu Niketan, das Dieter betreute, wurde 2-mal für seine Arbeit mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.
Was hat dich die Zeit gelehrt und konntest du auch für dich eine gewisse Methodik entwickeln, Menschen zu helfen?
Was rauskam war, ich kann mich leicht in die Gedanken- und Gefühlswelt meines Gegenübers hineinversetzen. Ich habe für mich verstehen gelernt, ganz besonders bei Menschen, die auf irgendeinem halluzinogenen Trip in Indien hängen blieben, kann auch Stechapfel gewesen sein, dass irgendeine Naturdroge eingesetzt wurde. Ich habe verstehen gelernt, dass ich tatsächlich in diese irrationale Welt dieses Menschen mit eintauchen kann, ihn an der Hand nehmen und behutsam rausführen.
In den 2,5 Jahren, in denen Dieter mit den Menschen arbeitete, sammelte er viele Erfahrungen. Als Mensch, der wie Dieter Psychologie studiert hat, bin ich mir sicher, dass er bei seiner Arbeit mehr über den Menschen gelernt hat, als in seinem gesamten Studium. Seine Zeit in Indien sollte jedoch bald enden. Er bekam, wie es genannt wurde, einen Ausweisungsbefehl und musste Indien verlassen. Warum, ist nicht völlig klar. Auch die Nonne, die mit in dem Projekt arbeitete, musste kurze Zeit später ausreisen. Die Gründe hierfür kann Dieter nur vermuten. Vielleicht, weil das Projekt zu viel Aufmerksamkeit aus Deutschland und anderen Ländern bekam und die Aufmerksamkeit damit auf eine unschöne Sache lenkte. Goa als Magnet für suizidale und drogenabhängige Weltenbummler. Da er Menschen aus aller Herren Ländern in seinem Projekt half, hatte er sehr gute Kontakte zu den Konsulaten der Amerikaner, Schweizer, Franzosen und etlichen weiteren Nationen. Alle haben ihm Zeugnisse ausgestellt über seine Arbeit in Indien, um ihm den Einstieg in Deutschland zu erleichtern. Nach seiner Ankunft strandete er wieder bei seinen Eltern. Der einzige Ort, wo er noch ein Bett hatte. Er fing an, in einem der ersten Sektenaussteigerprojekte in Deutschland zu arbeiten. Jugend hilft Jugend. Und danach machte er sich selbstständig.
Von 84 an habe ich die ganze Zeit mit Kultmitgliedern weltweit gearbeitet, sowohl in den USA, in Skandinavien, überall auf der ganzen Welt, wo eben Anfragen herkamen, und brachte eigentlich nur 2 Dinge mit: eine eigene Kulterfahrung, A, und B, sehr intensive Erfahrungen in der Arbeit mit Menschen in Not. Ich kam zu dieser Arbeit eigentlich wie die Jungfrau zum Kind. Ich wollte ja weiter in der Drogenarbeit arbeiten. Das war so mein Ding hier in Deutschland. Ging aber nicht. Ich hatte ja keine Ausbildung. Für die Sektenberatung oder Sekten gibt es keine Ausbildung. Also konnte ich als sogenannter Exit Counselor, als Ausstiegsberater, habe ich dann einfach angefangen, meine Dienste anzubieten. Aber nicht von mir aus, sondern ich war noch kaum in Deutschland, kam ein Anruf von einer Familie, deren Tochter bei den Kindern Gottes ist und momentan in Seebruck und ob ich vorbeikommen könnte, mit ihr zu reden. Ich war dann 3-4 Tage dort, wir haben viele Gespräche geführt und dieses Kind Gottes hat daraufhin auch die Gemeinschaft verlassen. So fing das an. Jetzt fing langsam eine Lawine an. Es haben sich ganz, ganz viele Menschen an mich gewandt in der Hoffnung auf Hilfe. Und damals gab es leider Gottes nur eine einzige Methode, das zu bewerkstelligen. Und das war die sogenannte Deprogrammierung. Dass man Kultmitglieder auf offener Straße entführte, in einen Van packte, in ein Safehaus brachte, wo die Türen zu waren. Und dann ehemalige Kultmitglieder dieses Kultmitglied so lange in Gespräche tagelang verwickelte, bis der seine Gemeinschaft hoffnungsvoll verließ. Das war die Deprogrammierung.
Gehirnwäsche reverse sozusagen. Meist waren die Familienmitglieder und ehemalige Freunde dabei, plus Sektenaussteiger. Bevorzugt aus derselben Sekte. Eine heftige und auch umstrittene Methode.
Ich kann mich noch gut erinnern an eine Aussteigerin, die habe ich aus Norwegen zusammen mit ihrem Bruder und ins Flugzeug packen und sagen, flieg einfach mit zurück, ich habe deinen Pass, du bist illegal in diesem Land, tu mir den Gefallen, hör einfach 3-4 Tage uns zu, wir sind in deinem Elternhaus zu Hause bei München und wenn du dann zurück möchtest zu den Kindern Gottes, dann kannst du zurück. Aber hör bitte erst zu, tu deinen Eltern diesen Gefallen, deiner Familie. Und das hat die getan. Die ist dann nach Hause gestiegen, hat später Sozialpädagogik studiert. Die habe ich dann so ein paar Jahre später nach dieser Geschichte wieder getroffen und habe sie gefragt, wie war das für dich damals? Und sie hat mir einen Satz gesagt, den ich auch nie vergessen habe. Sie hat gesagt, ich bin euch dankbar dafür, dass ihr das getan habt damals. Aber was ihr mir genommen habt, ist die Erfahrung, hätte ich es vielleicht auch allein geschafft? Da rauszukommen.
Dieser Satz machte Dieter nachdenklich. Er entschied sich, diese Methode nie mehr anzuwenden und entwickelte eine komplett neue für sich.
Eine freiwillige, eine offene, eine sehr fluide Methode, wo jemand nur aufgrund seiner Freiwilligkeit und aufgrund seiner eigenen Zweifel Gespräche über seine Kultmitgliedschaft überhaupt erlaubt und zulässt. Das war mir sehr wichtig und da habe ich dann das sogenannte Drei-Stufen-Modell entwickelt und verschiedene andere Geschichten, weil ich nicht wollte, dass jemand, der schon mal gebrochen, zumindest angespannt wird wie ein Bambus, dass der nochmal einen solchen Druck erleben muss, diesmal um in eine Freiheit zu kommen. In welche? Es geht ja um die Person. Wir dürfen ja nicht vergessen, bloß weil die Mehrheit in einer anderen Realität sich befindet, heißt es doch noch lange nicht, dass diese Mehrheitsrealität die einzig richtige ist. Es kann ja auch sein, dass der Platz für einen Menschen in einer kleinen Seifenblase besser aufgehoben ist.
Kannst du uns inhaltlich kurz in dieses Drei-Stufen-Modell mitnehmen?
Ich habe zweierlei sehr schnell verstehen gelernt. Wenn ein Kultaussteiger zu einem Psychologen geht, zu einem Kollegen, Kollegin, dann wird in der Regel das Thema Religiosität, philosophische Zusammenhänge oder sowas wie Bewusstseinskontrolltheorien, wird gar nicht bearbeitet. Der Psychologe, die Kollegin bleibt in der Regel in dem Thema, warum sind sie dahin und was waren die Probleme, die sie damit lösen wollten. Das ist zwar nicht falsch, aber das ist halt nur die halbe Miete. Wenn jetzt ein Kultaussteiger zu einem Sektenbeauftragten ging, so hat der die religiöse, spirituelle Komponente mit dem sehr wohl gut durcharbeiten können. Aber eben nicht. Warum sind sie denn eigentlich dahin, Probleme, familiäre Hintergründe, therapeutisch da anzusetzen? Mir ist klar geworden, dass beide das Richtige tun, aber beides nicht genügt. Zum einen fehlt eine Ebene in diesen drei Komponenten und zum anderen ist auch die Reihenfolge des Ablaufs dieser drei Komponenten immens wichtig.
Und jetzt wird es ziemlich fachlich.
Drei-Stufen-Modell bedeutet einfach, dass in Form einer Pyramide der erste Teil die spirituelle, religiöse, ideologische Ausrichtung der jeweiligen Gemeinschaft sein muss. Das setzt bei einem Fachmann voraus, er muss wissen, wie dieser Kult tickt, um dann dem Aussteiger aufzuzeigen, welche Mechanismen überhaupt dazu beigetragen haben, dass er kritikunfähig wurde, dass er gehorsam blieb bis zum geht nicht mehr und dass kritisches Denken gleich null war. Jetzt kommt die zweite Ebene. Da wird erklärt, was bedeutet Bewusstseinskontrolle, was beinhaltet das, welche Komponenten spielen da rein und welche sozialpsychologischen Theorien erklären diese Mechanismen wunderbar. Und wenn ich diese zwei Stufen abgearbeitet habe, dann kann ich langsam hin, wofür bist du eigentlich angetreten damals, als du dem Kultbeitritt tratst? Was wolltest du? Was hast du erreicht? Hast du das erreicht, was dir versprochen wurde? Was wolltest du abkürzen? Welches Leid von damals war vielleicht verantwortlich für den Kultbeitritt?
In meiner Welt konnte ich den Gedanken nicht vermeiden, dass eher labile Menschen anfällig für die Anwerber von Sekten und Kulten sind. Sind Sektenmitglieder eher leicht zu überzeugen und gibt es eine bestimmte Veranlagung, Merkmale für Anfälligkeit, eine Prädisposition, um ein Sektenmitglied zu werden?
Meine Studie mit Kultaussteigern und der Prädisposition möglicher Prädisposition einer Kultmitgliedschaft hat deutlich ergeben, dass es so etwas nicht gibt. Es gibt nicht eine Sektenpersönlichkeit. Aber Menschen haben sich vermehrt einem Kult zugewandt in Zeiten, wo sie mehr als ein Critical Life Event hatten, also ein kritisches Lebensereignis. Es war auch nicht nur eins, die Freundin hat mich verlassen. Oder ich habe die ganzen Klausuren versaut. Und dann mein Opa, den ich über alles geliebt habe, der ist jetzt auch gestorben. Diese Komponenten allein haben in der Regel nie genügt, einer Kultmitgliedschaft anzutreten in einen Kult. Aber alle drei zusammen.
Kritische Lebensereignisse. Vielleicht auch der Grund für einige Prominente, die Mitglieder in Sekten sind. Die üblichen Klischees über die Persönlichkeit von Menschen, die Sekten beitreten, sind also nicht haltbar. Besonders sind Kultmitglieder, die in den Kult reingeboren werden und von Kindheit an mit der Ideologie aufwachsen. Sie stellen Dieter in den Sitzungen Fragen, die Sektenfremden vielleicht komisch vorkommen.
Könnten Sie mir bitte erklären, wie man Freundschaften schließt? Oder eine Klassiker, könnten Sie mir beibringen, wie man streitet? Menschen, die in den Kult hineingeboren wurden, mussten das nie lernen. Das wurde immer weggebetet. Es wurde nie diskutiert. Es gibt keine Diskussion, es gibt keine Konflikte, keinen Disput. Unmöglich. Sie sind aufgewachsen bzw. haben Jahre ihres Lebens verbracht in einem Setting, das die Welt und alles, was uns umgibt, sehr leicht erklärt. Mit Schwarz-Weiß, ja, nein, richtig, falsch, Satan, Gott. Energie, Licht, Dunkelheit, wie auch immer. Das heißt, wir haben ein monokausale Modelle, die alles erklären. Und jetzt sind sie raus aus dieser Gemeinschaft und laufen permanent gegen eine Wand, weil wir leben in einer multikausalen Welt. Es gibt für ein und dasselbe Problem häufig 3, 4, 5 gleich logische Erklärungen, die alle richtig sein können. Das ist für einen Kultaussteiger aber unmöglich, so zu denken. Er hat gelernt, dass es immer eine einzige verbindliche Antwort auf ein Problem gibt. Wie sollen jetzt 2 möglich sein? Das heißt, hier geht es auch darum, und das ist auch Teil meiner Aufgabe, Kultaussteigern deutlich zu machen, dass zwischen Schwarz und Weiß viele, viele Farben sind und dass es für ein und dieselbe Problemlage tatsächlich mehrere mögliche Erklärungen gibt. Das erarbeiten wir in Sitzungen dann. Da mache ich dann alltägliche Beispiele. Stellen Sie sich vor, Ihr Nachbar grüßt Sie jeden Morgen, wenn Sie zur Arbeit gehen, und den sehen Sie jeden Morgen, den älteren Herrn, weil er mit dem Morgenmantel jeden Tag die Süddeutsche Zeitung meinetwegen aus dem Briefkasten holt. Und der grüßt Sie jeden Morgen, heute Morgen nicht. Warum? Kultaussteiger sagen sofort mit einem Bruchteil einer Sekunde, oh, da habe ich was falsch gemacht.
Die Attribution von negativen Ereignissen auf einen selbst. Es wäre falsch, eine vorgefertigte Meinung von Sektenmitgliedern zu haben.
Das ist so ein gängiger Irrtum. Sie sind weder naiv, weder labil, noch irgendwie schräger als andere. Leute, die die Tendenz haben, oder nicht nur die Tendenz, sondern einem Kult beitreten, sind in der Regel alle Idealisten. Sie glauben an eine bessere Welt. Sie haben so eine Vision davon, dass es vielleicht doch sowas wie Frieden gäbe und etwas, dass man viel Gutes tun könnte auf dieser Welt. Sie treten nicht an, dafür der Welt Schaden zuzufügen. Sie treten dafür an, für diese Welt was Gutes zu tun, denken sie zumindest und bekommen sie auch gesagt. Diese Idealisten bräuchten wir hier draußen, dass sie sich hier einbringen, in der Mitte unserer Gesellschaft, nicht irgendwo am Rand, in irgendeinem Gewächshaus, wo selten auch Ideen gezüchtet werden, die keiner sieht. Kulte nehmen keine schrägen, komischen Freaks. Kulte wollen die Besten. Kulte achten natürlich sehr, sehr stark darauf, dass sie ganz besondere Persönlichkeiten in ihre Gemeinschaft reinlassen, weil das natürlich wieder eine wahnsinnig gute Außenwirkung hat.
Glaubst du, man kann nur selbst für sich eine eigenständige Persönlichkeit werden?
Natürlich brauchen wir die anderen dazu. Genauso wie die anderen mich brauchen oder dich brauchen. Wir sind soziale Wesen, wir müssen vergleichen, wir müssen vergleichen können. Womit wir lernen sollten, besser umzugehen, ist das, was ich so gerne als Ist-Soll-Dilemma bezeichne. Viele Menschen in unserer Gesellschaft sind mit dem Ist-Zustand, mit dem, was sie sind und darstellen, irgendwie unglücklich. Und deshalb wollen sie was ändern und möglichst schnell, höher, schneller, weiter in kurzer Zeit. Das ist so dieser esoterische Supermarkt, der verspricht das Blaue vom Himmel, was aber nie eingehalten werden kann. So wie ich bin, bin ich vielleicht nicht so, wie ich mich gerne hätte. Aber die Frage ist dann, wer hat denn dieses Soll definiert? Also wie soll ich denn gefälligst sein? Und jetzt kommt natürlich das Internetzeitalter und unsere Medienlandschaft mit rein. Wir orientieren uns ja sehr, sehr viel an irgendwelchen Magazinen, vor allem junge Mädchen. Wir hatten noch nie so viel Essstörung wie heute. Wir hatten noch nie so viel selbstverletzendes Verhalten wie heute. Weil dieses Soll nicht stimmt. Ich bekomme, wenn ich Modezeitschriften anschaue, ist das Ideal, das Schönheitsideal viel, viel schlanker als ich. Komisch, ne? Ich bekomme Hollywoods Traumfabrik jeden Abend präsentiert. Da sehe ich Wohnungen, da sehe ich Häuser, da sehe ich Swimmingpools, Autos, da sehe ich Leute. Die sind alle viel cooler als ich. Die sind alle viel reicher als ich. Irgendwas stimmt da nicht. Und jetzt beginnt natürlich so eine Tendenz, so ein Soll. Vielleicht sollte ich anders sein. Depressionen haben sehr viel damit zu tun, zumindest reaktive Depressionen. Wir sollten wirklich uns Zeit nehmen und überlegen, wer definiert er eigentlich soll, wie ich sein soll oder wo ich hin soll. Wem habe ich das eigentlich erlaubt, dass der definiert, was sein soll? Weil in dem Moment gelingt es mir vielleicht vermehrt, mich so anzunehmen, wie ich jetzt bin, in meinem Ist-Zustand, in der Gegenwart. Und sagen zu lernen, ich bin vielleicht nicht schön, ich bin vielleicht auch nicht Idealgewicht, ich bin vielleicht auch nicht der Schlauste, aber irgendwie mag ich mich ganz gern. Das wäre der Beginn einer wunderbaren Freundschaft und damit, aus dieser Position heraus, könnte man natürlich wunderbar dann viel, viel Neues kennen und verstehen lernen und sich natürlich weiterentwickeln. Aber diese Weiterentwicklung sollte vielleicht natürlich sein und aus mir selbst herauskommen und nicht von anderen definiert werden, wie ich sein soll. Jeder kennt es von Partnerschaften. Da wird ja auch immer wieder gefeilt, wie soll ich sein, warum tust du die Zahncremetube so, warum tust du deine Socken nicht aufräumen, warum? Und die Frage ist halt immer wieder, ja, wie hättest du mich denn gern? Auch Partnerschaft hat zu tun mit Vergleichen und mit sich dem. Nur, da kommt eine wichtige Komponente dazu. Ich liebe diesen Menschen und möchte mit dem zusammen sein. Also schließen wir Kompromisse. Wäre es nicht schlecht, wenn ich mit mir selbst auch ab und zu einen Kompromiss schließe? Dass ich nicht permanent mit dem Soll zu tun habe, sondern sage, naja, auch wenn ich jetzt vielleicht nicht so ideal bin, aber ich schließe es mit mir mal Kompromiss, ich bin okay. Ich muss ja nicht gleich sagen, dass ich super bin, ich bin okay.
Mein Blick auf und über Sektenmitglieder hat sich heute definitiv verändert. Dieter hat mir eine ganz neue Perspektive ermöglicht, durch seine persönliche Erfahrung und durch seine Arbeit als Psychologe. Dieter Roman ist weiterhin aktiv und gibt Seminare, um Menschen beim Ausstieg zu helfen. Da viele Sektenmitglieder ihr gesamtes Hab und Gut der Sekte überschrieben haben, können einige die Kursgebühren nicht aufbringen. Mit eurer Spende könnt ihr Menschen beim Ausstieg unterstützen. Spenden könnt ihr auf 180grad.betterplace.org an das Netzwerk Sektenausstieg e.V. mit dem Betreff Dieter Roman. 180 Grad. Eine Serie von und für Menschen, die positiv die Welt verändern. Produziert von Audible mit wahren Geschichten von betterplace.org.
Für noch mehr Geschichten, Reportagen und Interviews melde dich bei Audible an. Alle Audible Original Podcasts sowie 2 Hörbücher gibt es kostenlos für dich. Einfach audible.de/podcast besuchen. Und los geht's!